Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr müden Becker Petkovic Podcast. Müde auf der einen Seite, und zwar auf der Petkovic Seite. Frisch und erholt, Boris, auf deiner, auf der Becker Seite. Ich bin gerade aus Melbourne gelandet und habe mich sofort hingesetzt, um mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Du bist ein bisschen ausgeruhter, oder wie geht's dir?
Du bist ja eine Wahnsinnige. Erst vor ein paar Stunden in Frankfurt gelandet und sofort wieder Podcast mit mir. Also ich habe in Ruhe geschlafen jetzt zwei Nächte, wieder zu Hause. Ich bin Sonntagabend nach dem Finale noch nach Mailand geflogen und war auch ganz schön kaputt. Jetzt 16 Nächte im Hotel, auch das Frühaufstehen, das geht schon an die Substanz. Auch meine Stimme hat dann ein bisschen gelitten am Samstag, Sonntag und mit viel Tee und Hustenbonbons und so weiter konnte ich mich da über die Runden retten, aber deine Anstrengungen sind ja noch deutlich mehr. Deswegen großen Respekt von meiner Seite, dass du heute wieder frisch und launig mir zur Verfügung stehst, sozusagen.
Wir werden sehen, wie lange ich launig bleibe. Und das Allerschönste, wir legen gleich los, aber vielleicht solltest du noch mal kurz erklären für die Leute, die morgens Eurosport anmachen, beim Morgenkaffee und Frühstück euch lauschen und Tennis zugucken. Ihr fangt ja teilweise um 3 Uhr morgens an, ne? Also ja. Es ist ja nicht so, dass du dann um 9 Uhr aufstehst und um 9:30 Uhr das Nightmatch machst, sondern ihr seid ja teilweise um 3 Uhr morgens schon vor Ort und sitzt im Studio, und das sind für euch vielleicht sogar anstrengendere 2 Wochen als für uns. Wir rennen da zwar die ganze Zeit rum, aber wir sind ja in einem normalen Rhythmus.
Nee, das ist richtig. Aufgrund der 10-stündigen Zeitverschiebung nach vorne fangen die natürlich bei uns Mitternacht oder 1 Uhr morgens an. Da ist 11 Uhr morgens dann Melbourne oder 12. Und ich bin froh, dass ich, sagen wir, nicht die Nachtschicht habe. Da bewundere ich die Barbara Rittner und die Birgit Nössing und viele andere Kollegen, der die wirklich um 3 Uhr nachts dann im Studio sind. Ich bin so ab 6:30 Uhr im Studio. Allerdings beim Halbfinale Djokovic-Zverev war auch ich um 3:30 Uhr im Studio. Also ich wusste meinen Namen kaum auszusprechen und auch nicht mehr, wie Tennis geht, und habe mich dann an meinem Kollegen Matthias Stach hochgezogen. Aber ja, es ist dann umgedreht. Man ist dann auch jetlagged. Also ich bin auch jetzt heute und gestern schon um 6 einfach aufgestanden, weil ich wach war. Und ja, das kriegt der Zuschauer nicht mit. Es ist angenehmer dann in Roland Garros oder Wimbledon oder US Open auch. Melbourne ist wirklich alles auf den Kopf gestellt.
Melbourne ist hart, aber auch wunderschön. Es ist das Happy Slam und ich freue mich sehr, dass ich jetzt, denn das ist das Spannende daran. Ich habe versucht, ich habe es dir gerade schon off-air erzählt, ich habe versucht, komplett wegzubleiben von deiner Meinung. Also ich habe keine Freunde, ich habe natürlich, war in Melbourne, habe das Finale live vor Ort geguckt, aber ich habe natürlich viele Freunde, die Eurosport gucken und die dir sehr gerne lauschen und deine Fachmeinung hören wollen. Und ich habe versucht, komplett wegzubleiben, damit ich ganz frisch hier bin und dass wir wirklich, du weißt nicht, was ich über das Finale denke, wir reden vom Männerfinale, und ich weiß nicht, was du über das Männerfinale denkst. Und es könnte heute zum ersten Krach zwischen Becker Petkovic kommen. Ich weiß es nicht. Aber lass uns doch direkt loslegen, denn es wurde so sehr hingefiebert darauf, aus deutscher Sicht, ein deutscher und ein deutschsprachiger Spieler standen im Finale mit Jannik Sinner und Alexander Zverev. Und Boris, gib mir deine volle, breite Meinung. Alles, was du denkst, was du gesehen hast, was du dir jetzt auch vielleicht auch gar nicht schlecht mit den 1,5 Tagen dazwischen, was du dir vielleicht auch Gedanken gemacht hast in den letzten 48 Stunden, die vergangen sind.
Ja, vielleicht vorneweg, Sascha Zverev hätte deutsche Tennisgeschichte, vielleicht sogar Sportgeschichte schreiben können. Es ist viel zu lange her, dass ein deutscher Mann zum letzten Mal ein Grand Slam Turnier gewonnen hat. Das bin
Sag
ich nur leider.
Sag mir doch mal, wer. Ich weiß es.
Bin ja auch schon lustig. Jahre gekommen.
Aber es war so lustig, nur als Anekdote. Du bist mir jeden Tag über den Weg gelaufen, Boris, weil wir kriegen jeden Morgen unsere Media Notes, wie du weißt, wenn du vor Ort bist. Und jedes Mal stand als allererstes: Alexander Zverev could be the first man since 1996 when Boris Becker won the Australian. Genau. Jeden Tag, es war jedes Mal der allererste Satz in den Media Notes. Also das werde ich träumen, diese 1996 Australian Open.
Ja, das ist natürlich ein Rekord, auf den ich stolz bin, aber als Patriot und jemand, der gerne junge deutsche Spieler unterstützt und auch sie siegen sieht. Gefällt mir diese lange Pause natürlich nicht. Ich habe wirklich gehofft und mitgezittert. Auch am Vortag gab es viele Interviewanfragen von national, internationaler Presse eben, dass Sascha hier deutsche Sportgeschichte schreiben kann. Und ich habe ihm es wirklich gewünscht. Aber, liebe Andrea, als er auf den Platz gelaufen ist und die Schultern schon so ein bisschen nach vorne hingend, auch der Kopf nach vorne, dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der ist angespannt, der ist nervös, der ist nicht bei sich und das wird heute eine harte Nummer. Dann ist Jannik Sinner auf den Platz gekommen und der sah wieder helle Sonnenschein aus, also konzentriert, die Brust raus, den Kopf nach oben. Und in so einem Finale geht das natürlich auch um Strategie und die Vorhand und Ballgefühl. Aber vor allem geht's um deine Einstellung, um deine Mentalität. Und das war für mich der große Unterschied zwischen Sinner und Zverev. Natürlich hat der Südtiroler perfekt gespielt. Also das muss man ihm lassen. Er ist auf Hartplatz fast unspielbar. Nicht nur für Zverev, auch für jeden anderen. Er hat jetzt Melbourne 24 gewonnen auf Hartplatz, er hat US Open 24 gewonnen, hat die ganze Hartplatz-Turniere gewonnen, hat im Herbst das Davis-Cup-Finale für Italien gewonnen, davor das ATP-Finale in Turin, also hat kein Match verloren auf Hartplatz. Deswegen war für mich immer von vornherein der Favorit Jannik Sinner. Aber ich dachte schon, Sascha hatte eine Chance, hat gut gespielt in Melbourne, hat gut aufgeschlagen, hat sich gut bewegt. Auch das Halbfinale gegen Djokovic war relativ kurz, also er konnte wirklich Kraft sammeln. Deswegen vielleicht zu viel Zeit gehabt zum Überlegen.
Ja, das habe ich mich gefragt. Das würde ich gerne dich fragen, weil ich habe ein paar meiner Kollegen gefragt und keiner hatte so eine richtige Antwort. War das gut für Sascha, dass Novak Djokovic nach dem ersten Satz sehr abrupt aufgibt? Oder war das schlecht? Ich habe versucht, mir einen Reim drauf zu machen und ich konnte es mir nicht so richtig machen. Was denkst du?
Ich glaube, im Nachhinein war es schlecht, dass er nur einen Satz gespielt hat. Auch wie es beendet hat, natürlich willst du ins Finale, aber nicht durch die Aufgabe deines Gegners, auch wie er aufgegeben hat. Ich habe also den ersten Satz zu Ende kommentiert und plötzlich ist Novak auf die andere Seite des Platzes und hat Sascha die Hand gegeben. Ich wusste erstmal gar nicht so, warum. Natürlich wusste ich, dass er körperlich angeschlagen war und im Nachhinein sich herausgestellt hat, wirklich ein mit Muskelfaserriss gespielt hat. Also da fast chancenlos für ihn. Aber auch dann die Buhrufe der Zuschauer aufgrund des schnellen Endes, wo Sascha jetzt gar nicht mal über sich sprechen durfte, sondern musste da sein Spieler, sein Gegner da in Schutz nehmen. Also das hat alles nicht gepasst, auch emotional nicht gepasst. Auch die Pressekonferenz, da ging es mehr um die Verletzung von Novak Djokovic und weniger um das Erreichen des Grand Slam-Finals. Also alles nicht optimale Situation. Auch dann diese lange Pause, die haben ja Freitagnachmittag schon gespielt. Dann Samstag, natürlich die Presseanfragen, da müssen auch dann die Finalgegner immer lange reden und das hilft auch nicht. Sinner hat da Freitagabends ja erst gespielt, also der auch da die Pause war kürzer. Insofern, das geht schon auf die Psyche. Und das war für mich entscheidend am Sonntag, dass Sascha einfach geistig nicht auf dem Platz war. Er war körperlich gut, er hat auch teilweise gerade im zweiten Satz kleine Chancen gehabt, aber ich finde, man hat von Anfang an gemerkt, dass er insgesamt nicht bereit war, diesen großen Schritt, erster Grand Slam-Sieger, diesen großen Schritt zu gehen.
Ja, lass uns da ein bisschen näher drüber reden. Ich habe nämlich, viele haben das so gesehen wie du in Melbourne und viele haben gesagt, viele Fehler gemacht und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich habe das Finale relativ positiv gesehen aus Saschas Sicht und ich meine damit nicht das Ergebnis, sondern all die Dinge, die wir ihm vorgeworfen haben. Er wird zu passiv in engen Momenten, er steht zu weit hinter der Linie, wenn es große Matches sind, er hofft, dass der Gegner es ihm gibt. Ich fand, das hat er besser gemacht. Wir hatten Statistiken, er hat 10 km/h schneller gespielt gegen Jannik Sinner als in den vorherigen Matches im Durchschnitt, im ersten Satz. Und er hat hinten raus sogar bis an die 20 km/h schneller gespielt. Er stand im Durchschnitt einen Meter näher an der Grundlinie als im restlichen Verlauf des Turniers. Und ich glaube, dass er deswegen viele Fehler gemacht hat. Wir können nochmal über die Mentalität reden, weil da würde ich gerne nochmal genauer wissen, was dir aufgefallen ist. Was allerdings ganz, ganz, ganz offensichtlich war, ist, dass als er gemerkt hat, und das tut mir echt weh, weil ich hatte das oft, viel öfter natürlich als Sascha, weil Sascha war, ist ein viel besserer Spieler, als ich es jemals gewesen war. Aber was ich gemerkt habe, ich hatte das ein paar Mal, wenn du gegen jemanden spielst und du merkst, der andere ist eine Klasse besser, das geht unheimlich an die Substanz. Ich glaube, Boris, du kannst das gar nicht, du weißt nicht, wie sich das anfühlt, weil du warst immer einer, wenn du dein bestes Tennis gespielt hast, dann warst du einer der drei besten Spieler auf der Welt, egal zu welchem Zeitpunkt deiner Karriere. Wenn ich mein bestes Tennis gespielt habe, gab es 5 bis 8 Frauen, die einfach trotzdem eine Klasse besser waren als ich. Weißt du, wie ich meine? Und Das tut anders weh im Ego, wenn ich dann gegen eine Serena oder eine Naomi Osaka gespielt habe und ich spiele gut, aber ich merke, ich spiele richtig gut und es wird trotzdem nicht reichen. Das zerstört dich innerlich. Und das, ich spekuliere natürlich, ich bin nicht in Saschas Kopf drinne, aber das habe ich bei Sascha gesehen. Der hat im ersten Satz 81% erste Aufschläge serviert. Und du hast gesagt, was bedarf es heute, dass Sascha dieses Match gewinnt? Du hast gesagt, er muss gut servieren. Er hat gut serviert. Er hat 81% erste gehabt. Und trotzdem hat er den Satz 6-3 verloren. Und dann war fast wie die Luft. Weißt du, was ich meine? Und vor allem dann im zweiten Satz, im Tiebreak, als dieser Netzroller passiert, dann ist wie so die Energie aus ihm rausgegangen. Und es war wie so, ich bin nicht gut genug, ich werde es nicht schaffen. Und das hat er ja dann auch in der Rede, in seiner Rede nach dem Match dann auch gesagt. Und das macht mir Sorgen, weil wenn er das wirklich denkt, dann wird es auch in Zukunft schwer.
So, jetzt bin ich zum ersten Mal nicht deiner Meinung.
Ja,
ich glaube, dass Sascha Zverev gut genug ist.
Das glaube ich nämlich auch.
Ich glaube, dass er die Schläge hat, dass er die Power hat, dass er hart trainiert. Nur ich habe den Eindruck, dass meine Überzeugung größer ist als seine.
Das meinte ich genau, weil ich glaube auch, ich finde auch und alle sagen, es ist ja, Jannik hat es dann, er kam zu uns ins Interview kam Jannik danach und er hat es gesagt, es ist ja nicht nur ich, dass ich denke, dass Sascha es kann, alle, die Trainer innerhalb von Lockerroom, wir alle glauben, dass Sascha irgendwann Grand Slam gewinnen wird und das kann. Aber das meinte ich damit. Ich glaube, er hat das Gefühl, er hatte in diesem Moment das Gefühl, dass er das nicht kann. Und das ist schwierig, oder? Weil wenn du das hast, ich weiß nicht, kannst du das überwinden?
Nein, du hast vollkommen recht, dass er nicht davon überzeugt ist, dass er gut genug ist. Deswegen sage ich nochmal, das ist eine mentale Geschichte bei ihm. Das hat, ist nicht körperlich, ist er fit. Der Aufschlag rollt. Der hat auch von der Grundlinie, von der Strategie, alles richtig gemacht, aber wenn du nicht überzeugt bist, im tiefen Inneren deines Herzens nicht überzeugt bist, dass du gut genug bist, dann wirst du nicht gewinnen. Punkt. Mhm. Und das ist genau das Gegenteil beim Gegenüber. Mhm. Der glaubt schon, seit er 17 ist und 18, mein Ziel ist, irgendwann mal die Nummer 1 zu werden. Da gibt's wunderbare Interviews mit Janik, mit so diesen langen roten Haaren und so. Ja, ganz süß, der ausschaut. Er hat so ein bisschen was von mir, als ich 16, 17 war. Ja. Und er ist in einer Seelenruhe, sagt er, ja, ich bin überzeugt, dass ich irgendwann mal die Nummer 1 werden will und werde auch dann Grand Slam Turnier. Als wäre das das Normalste der Welt. Mhm. Und diese Überzeugung fehlt Sascha Zverev bis jetzt.
Bis jetzt. Und wie kann er das, wie kann er, weil ich sehe es genauso wie du. Ich finde, ich habe ihm angesehen nach dem ersten Satz, ich wäre gespannt gewesen, wenn er den zweiten irgendwie gewinnt, aber nach dem ersten Satz hatte ich das Gefühl, er hat so gedacht, ich serviere super, ich spiele schneller von hinten, ich bin näher an der Grundlinie dran, ich mache die richtigen Sachen und jetzt setze ich mich hin und es steht 3-6. Er geht vom Platz, das sieht man von Sascha fast nie. Er ist vom Platz gegangen nach dem ersten Satz. Das sieht man von ihm fast nie. Das heißt, er musste sich irgendwie sammeln. Und er kam raus und ich finde, er hat das super gemacht im zweiten Satz. Dafür, dass ich schon von außen gedacht habe, dass er zweifelt in dem Moment. Ich finde, man hat ihm den Zweifel, du hast gesagt, du hast es schon gesehen, als er auf den Platz ging, dass irgendwie die Schultern hingen.
Genau.
Ich finde, als er auf den Platz kam, hatte ich das Gefühl, er ist überzeugt, dass es diesmal sein Turnier wird. Und nach dem ersten Satz waren es 2 verschiedene Menschen in der Körpersprache für mich. Und ich weiß aber nicht, wie kann er das für sich drehen, innerlich, weil es ist ja ganz offensichtlich eine innerliche Sache. Du sagst, er kann es. Ich sag, er kann es. Alle im Tennis, es ist ja egal, was ich sage, aber alle im Männer-Tennis von Experten über Pat Rafter, über Darren Cahill, über Jannik Sinner, alle seine Konkurrenten und Freunde und Kollegen glauben, dass er es kann. Wieso glaubt er das nicht und wie kann man das ändern?
Es geht ja um die Psychologie. Und ich weiß nicht, ob der Vater von ihm, den ich extrem respektiere, also wirklich ein Tennisfachmann, der hat seinen Sohn Sascha zu fast dem perfekten Tennisspieler gemacht, auch sein Bruder Mischa, die kennt sich wirklich aus. Ich weiß nur nicht, ob beide Psychologie studiert haben, ob beide Fachmänner sind auf diesem Feld. Ich glaube, Sascha muss sich Gedanken machen, vielleicht sich mit jemand zusammenzutun und wenn man Zahnweh hat, geht man ja auch zum Zahnarzt. Mhm. Ne, wenn man eine Sportverletzung hat, geht man auch zum Sportarzt. Ich weiß nicht, ob Sascha beraten ist, sich mal Gedanken zu machen, ob er sich Hilfe sucht im mentalen Bereich.
Okay. Das ist das Mentale, spielerisch. Fandest du, dass er aggressiver gespielt hat? Die Zahlen sagen ja, aber man hat ja dann nochmal einen anderen Blick, wenn man das wirklich betrachtet. Findest du, er hat Sachen anders und besser gemacht, die er in vergangenen Finals nicht gemacht hat?
Also nicht nur in Melbourne, sondern er spielt seit Herbst besser Tennis. Er spielt aggressiver. Er steht näher an der Grundlinie. Sein Aufschlag ist noch besser geworden. Er hat sich mit Chess Green, einer der besten Konditionstrainer der Szene, geholt. Also die haben in der Winterpause vor allem Augenmerk auf die Physis gelegt, aber nicht auf den Kopf. Jetzt bin ich wieder beim Punkt. Also du kannst nur so viel körperlich trainieren. Es geht da um eine geistige Einstellung. Es geht da um Druckbewältigung. Das ist jetzt, Sascha ist nicht der Einzige, der damit ein Problem hat. Also das ist ein Generationsproblem. Wir können über die Liste der Spieler gehen, wo ich auch glaube, dass sie mentale Probleme auf dem Tennisplatz haben, nicht spielerische oder sportliche. Und er spielt deutlich besser Tennis. Mm. Das heißt, deswegen bin ich überzeugt, dass er gut genug ist.
Ja.
Dann kommt dazu, jetzt spielt er gegen einen perfekt spielenden Jannik Sinner.
Genau, ja.
Er kann auch mal gegen einen Außenseiter spielen, wo er auf dem Papier Favorit ist. Paris-Finale spielte er gegen einen perfekt spielenden Carlos Alcaraz. Also viel besseres können wir auf der Szene nicht haben. Alcaraz-Sinner. Wo die Krux liegt, und nachher ist man immer schlauer, hätte er dieses Finale gegen Dominic Thiem 2020 bei News Open gewonnen, hätte er schon längst mehr als einen Grand Slam Sieg. Mhm. Dann würden wir über uns das nicht unterhalten.
Yeah.
Da hat er die große Chance gehabt, 2-0 Sätze für das Match serviert im fünften Satz. Und ich glaube, da läuft er immer noch hinterher. Mhm. Und da muss man ihm helfen.
Ja. Ja, es ist wie ein Hindernis im Kopf. Und wenn das einmal fällt, genau, dann sind die Tore offen und dann wird er wahrscheinlich immer wieder durch dieses Tor hindurchgehen können. Aber momentan ist leider dieses eine kleine Hindernis im Kopf, weil ich sehe es genauso wie du. Und ich habe viele Sachen von ihm dieses Jahr Courtzeit gemacht. Die wollen oft, dass ich ihn kommentiere. Klar, weil wir als Deutsche ihn sehr gut kennen und sehr lange kennen. Aber dieses Jahr hatten sie mich oft Courtzeit. Und ich kann nur, wer Sascha Zverev noch nie live gesehen hat, er ist eine Klasse besser als 90% der anderen Spieler. Das ist einfach, ich habe das Match gegen Hugo Humbert gesehen. Hugo Humbert steht 12 in der Welt. Der hat sehr gute Chancen, in die Top 10 einzuziehen. Das war wie ein Fliegengewicht und ein Schwergewicht, die gegeneinander kämpfen. Als der Humbert diesen einen Satz gewonnen hat, der hat auf der Grundlinie retourniert, erste Aufschläge, und hat irgendwie aus Versehen die richtigen Richtungen geraten und hat einfach all out gespielt, wie man so schön im Amerikanischen sagt. He was redlining. Also der hat einfach, wenn ich dir sage, Boris, geh hin und spiel so schnell du kannst, so hat er gespielt und hat irgendwie diesen zweiten Satz gewonnen. Aber nicht ein einziges Mal von der Seite hatte ich das Gefühl, oh, das wird jetzt eng. So viel besser ist Sascha. Und wir reden von jemandem, der an der Schwelle zu den Top 10 steht. Und wenn er das noch begreifen könnte, wenn er noch sehen würde, wie viel Abstand er schon zu ganz viel, zum 90% des Feldes gewonnen hat und sich eingliedern könnte in seinem Kopf, weil ich glaube, alle anderen gliedern ihn ein in diese Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, das sagen ja alle in einem Atemzug, aber gefühlt gliedert er sich da nicht ein. Es ist so, als würde er die auf einem anderen Blatt Papier sehen und sich in einer anderen Disziplin. Dabei, alle Tennisexperten, die ich kenne, nennen diese vier Männer in einem Atemzug. Und wenn er da noch hinkommen könnte, dann wären wir, glaube ich, alle sehr glücklich. Und er natürlich am glücklichsten, weil er sich seinen großen Traum erfüllen wird. Und jetzt komme ich nämlich dazu. Willst du noch was dazu sagen?
Nein, aber das ist ja genau das Merkwürdige. Er glaubt aber nicht dran. Er sieht sich nicht so stark, wie wir alle sehen. Hm. Er sieht sich nicht auf einer Stufe mit Sinner, Alcaraz und Djokovic. Die Frage ist, warum ist das so?
Ja, warum? Ja, das ist echt komisch.
ich kenne ihn gut, aber nicht gut genug. Ich kann da hier keine Geheimnisse verraten, weil ich sie nicht kenne. Irgendwas innerlich blockiert ihn. Irgendwas geistig blockiert ihn, dass er nicht sieht, wie gut er Tennis spielt.
Ja. Wir werden es vielleicht rausfinden, irgendwann, hoffentlich demnächst. Vielleicht kann er dieses Hindernis überwinden. Ich glaube ja, ich bin absolute Optimistin. Ich glaube immer noch dran. Aber warum ich jetzt das nochmal aufgreifen wollte, weil auf der Frauenseite hat jemand ganz ähnliche Probleme gehabt wie Alexander Zverev und sie hat es geschafft, diese Probleme zu überwinden. Ich spreche natürlich von Madison Keys, die seit sie 17 ist, als das nächste Riesentalent nach Serena gefeiert wird in Amerika, von der seit 10 Jahren, mehr als 10 Jahren, seit 12 Jahren erwartet wird, dass sie einen Grand Slam gewinnt. Und jetzt mit 29 hat sie es geschafft und da waren so viele interessante Sachen, die sie danach gesagt hat, die wirklich inspirierend waren und die mich selbst auch nochmal anders haben über Tennis und übers Leben nachdenken lassen. Und Boris, wie hast du das Frauenfinale gesehen, empfunden? Wie hast du Madison Keys beobachtet in den letzten 2 Wochen?
Wunderbare Geschichte. Ich liebe diese Comeback-Stories, ne? Wenn man keinen Cent auf den Spieler, die Spielerin mehr setzt und dann überrascht sie alle. Ich meine, die hat 4 Top-10-Spielerinnen geschlagen.
Ja, die hatte die toughste Draw von allen.
Genau. Rybakina im Viertelfinale, Świątek im Halbfinale, Sabalenka im Finale. Und für mich der entscheidende Satz, den sie gesagt hat danach, war, sie hat aufgehört, sich als Mensch über ihre Tenniserfolge zu definieren.
Ganz genau.
Ist das nicht ein Satz?
Ja.
Dass sie sich nicht gut fühlt, wenn sie gewonnen hat und dass sie sich nicht schlecht fühlt, sondern dass sie als Mensch in Ordnung ist mit sich selber, aber gerne ihrer Leidenschaft nachgeht. Ich glaube, da hat auch ihr Mann, ihr neuer Ehemann geholfen, der war auch Tennisspieler, weil das größte Problem, was alle Tennisspieler haben, sich immer nur über den Sport zu definieren. Mhm. Tennisspieler leben in einer Bubble. Da geht's morgens darum, was du frühstückst, was gut für die Rückhand ist, dann geht's zum Stress. Also nichts anderes spielt eine Rolle, außer wie geht's dir als Tennisspieler. Das ist aber nicht lebensentscheidend. Ich frage mich immer, wie geht's dir als Mensch? Und Madison Keys hat diese Frage beantwortet, mir geht's hervorragend als Mensch und ich kann der schönsten Nebensache der Welt nachgehen, das ist nämlich Tennis. Und so hat sie diesen Druck überwunden oder diese Mauer, die sie da jahrelang hatte, auch die Erwartungshaltung als 17-, 18-Jähriger, Nachfolger von Serena Williams. Ja, was maßen wir uns denn zu? Wie können wir so über einen Menschen urteilen? Die muss erstmal mit diesem Druck umgehen, ne? Mit dieser Erwartungshaltung umgehen. Es gibt nur eine Serena Williams. Es wird nie wieder eine geben, der nur annähernd so gut sein wird. Deswegen, es geht aber darum, die beste Madison Keys zu finden. Mhm. Es geht nicht darum, so zu sein wie jemand anders. Und das hat mich wirklich erfreut, dass sie als Mensch diese Fortschritte gemacht hat und das hat sich dann auch auf dem Tennisplatz ausgedrückt.
Ja, das war genau das, was du gesagt hast, das hat mich auch so fasziniert und sie hat noch so einen anderen tollen Satz gesagt. Sie hat gesagt, ich habe diesen Grand Slam Titel mein ganzes Leben lang gebraucht und jetzt wollte ich ihn, aber ich brauchte ihn nicht mehr, um mit Ganz mir genau. im Reinen zu sein, um zu wissen, wer ich bin als Mensch, was ich will im Leben und so weiter und so fort. Das war wirklich sehr faszinierend. Weswegen ich echt gedacht habe, nachdem sie gewonnen hat, dass es auch Sascha Zverev schaffen wird, ist, sie haben eine ähnliche Geschichte, ne? Dieses Zweifel, nah dran, aber irgendwie nicht ganz über die Ziellinie geschafft und dann auf einmal ganz viele Sachen geändert. Madison Keys hat ihren Aufschlag geändert. Sie hat beide Füße immer stehen lassen, wie Roger Federer, hat den rechten Fuß nicht angezogen an den linken, das macht sie jetzt. Sie hat ihren Schläger gewechselt, komplettes Modell. Sie hat ganz viele Dinge gewechselt und geändert und es hat sich, und manchmal zahlt es sich aus und manchmal nicht. Ich nenne immer diese Exempel, was negativ sein kann. Magst du Golf, Boris?
Ja.
Okay. Martin Keimer hat mir mal erzählt, das ist wirklich von aus seinem Munde und ich weiß nichts über Golf, deswegen kann es sehr gut sein, dass ich jetzt falsche Sachen wiedergebe. Es hat nichts mit Martin Keimer zu tun und alles mit meiner Unwissenheit. Aber was er mir mal erzählt hat, ist, als er die Nummer 1 war und die US Open gewonnen hatte, er war der beste Spieler der Welt in Rechtskursen. Golf, kann das sein?
Ja.
Aber in Augusta, was quasi das Wimbledon von Golf ist, ist der Kurs in die andere Richtung. Also ist ein Linksdrehkurs. Ja. Ich kann mir, wie gesagt, alle Hassbriefe bitte an mich, weil ich habe keine Ahnung. Ja. Martin hat es mir mal richtig erklärt. Und er hat seinen Schwung geändert, weil er immer an Augusta schlecht gespielt hat. Und er hat seinen Schwung geändert, weil er unbedingt in Augusta gut spielen wollte. Das ist deren Wimbledon und er wollte Wimbledon gewinnen. Er wollte Augusta gewinnen, das Masters.
The Green Jacket, ne?
The Green Jacket, genau. Und was ist passiert? Er hat seinen Schwung geändert und er hat nicht Augusta gewonnen und er hat all das, was er hatte, auch noch dahin verloren. Ja, das sind die Risiken. Und wir reden immer über diese Leute, die was ändern und es klappt, wie Madison Keys. Guck mal, sie hat ihren Schläger geändert und sie hat ihren Aufschlag geändert und jetzt hat sie die Australian Open gewonnen. Aber ganz viele gehen dieses Risiko ein und es klappt nicht. Und ich finde, das muss man auch wertschätzen. Ich hatte einen riesen Respekt vor Martin, als er mir das erzählt hat, weil er hat seine Karriere riskiert und er wurde danach nie wieder die Nummer eins. Er hat eine super Karriere gehabt, ne? Es nimmt nichts davon weg, aber er ist ein großes Risiko eingegangen und es hat sich nicht ausgezahlt. Und das will ich nochmal damit unterstreichen, dass wenn wir diese Exempel sehen, die klappen, vergessen wir all die Sportler, bei denen es nicht geklappt hat. Und deswegen sollte man es noch höher einschätzen, wenn ein Alexander Zverev hingeht und auf einmal versucht, aggressiver zu spielen und seine Return-Position näher an die Linie bringt oder eine Madison Keys ihren Aufschlag ändert, weil es gibt zahlreiche Sportler, die du und ich kennen, Boris, wo es nicht geklappt hat, die aber die Mehrheit nicht kennt, weil das natürlich nie in der Zeitung steht oder bei Instagram oder bei Eurosport gezeigt wird, sondern das sind dann Geschichten, die du und ich hören im Sportlerumfeld, aber die nie wirklich rauskommen, weil sie dann halt nicht mehr so erfolgreich sind.
Also mit anderen Worten, Martin Keimer hat seinen Schwung verändert und dann verloren.
So könnte man es simpel, genau.
Das ist also hart, was ich sage. Und ich kenne den Martin gut, ist ein feiner Kerl und auch nach Bernhard Langer unser bester Golfer. Aber hat da großes Risiko, ist da großes Risiko eingegangen und es hat sich vielleicht dann nicht ausgezahlt. Ja, dann braucht man ein gutes Umfeld, weißt du? Du kannst natürlich, du musst dich verändern, du musst dich verbessern über die Jahre. Ich sage mir, der Umkleideraum schläft nicht. Irgendwann erkennen sie deine Schwächen und spielen dir auf deine Schwächen. Das heißt, du musst deine Schwächen verbessern und deine Stärke nicht verlieren. Da ist das Geheimnis. Auch mein Sascha spielt einen ganz anderen Schläger jetzt seit einem Vierteljahr.
Genau,
also deutlich weicher bespannt, nur 17, 18 Kilo, 90 Kilo. Generell den Schläger ändern ist, also für Tennisspieler ist der Schläger wie der verlängerte Arm, ist ein großes Risiko. Ich habe 15 Jahre meinen gleichen Schläger gespielt. Also ich habe nie mein Material verändert. Viele Topspieler auch nicht, weil ich einfach so eine Sicherheit brauchte. Und die hatte ich mit meinem Schläger. Aber es ist natürlich so, du hast immer wieder neue Betreuer und Trainer und die meinen natürlich nur das Beste und wollen, dass du dich verbesserst durch eine Veränderung. Aber es ist riskant. Oft geht es eben nicht gut.
Oft geht es wirklich nicht gut. Und erinnerst du dich an eine Sache, die größte Sache war in deiner Karriere, die du verändert hast? Gibt es da was?
Ja, ich gehe wieder so ein bisschen zurück auf meine Einstellung. Ich erzähle mal eine kleine Anekdote.
Ja, gerne.
Ich mit 17, 18 ging das ja bei mir ganz gut und habe Wimbledon gewonnen und wurde Nummer 2 der Welt und so war. Und war auf dieser Hetzjagd im Tenniszirkus und wurde aber müde. Wurde nach 5, 6 Jahren müde von der ganzen Szene. Ich war nur noch in Hotelzimmern, bin nur noch von Turnier zu Turnier und brauchte eine Pause. Brauchte eine sportliche Pause. Mein großes Vorbild war Björn Borg. Der hat mit 25 aufgehört. Das wollte ich nicht. Ich brauchte eine Pause und ich wollte mich resozialisieren. Ich wollte wieder ein privates Umfeld haben, das mich auffängt. Und in der Situation habe ich meine erste Ehefrau Barbara kennengelernt. Und wir haben uns entschlossen, eine Familie zu gründen, was mir deutlich wichtiger war, wie das nächste Wimbledon. Und ich brauchte diese 2-3-jährige Pause. Ich habe weiter gespielt, aber war nicht so motiviert, habe nicht so viel trainiert.
Ja, interessant.
Und habe aber mein privates Umfeld mir neu gebaut, dass ich dann wieder kraftvoll zubeißen kann, wie ich dann immer gesagt habe, weil ich wusste, egal ob ich gewinne oder verliere, ich habe eine Familie zu Hause. Und das wäre für mich so der nächste Schritt für einige Tennisspieler, die einfach auch ihre mentalen Probleme haben und einfach nur Tennis haben und dadurch den Tennissport zu ernst nehmen. Madison Keys, das beste Beispiel, sie hat ihr Privatleben sortiert und ist jetzt frisch gebackene Grand-Slam-Siegerin. Also ich finde, das hängt zusammen.
Okay, also du sagst, hätte ich geheiratet, dann hätte ich wahrscheinlich einen Grand Slam gewonnen. Schön wäre es.
Nein, ich finde es auch bemerkenswert, wie tennisspielende Mütter zurückkommen und unglaublich stark spielen.
Ja, das stimmt.
Ich muss nicht nur Serena Williams erwähnen, die dann im Finale wieder war, auch Svitolina, auch Kim Kleisters kam zurück nach, glaube ich, 2 Kindern sogar und hat wieder Grand Slam Tennis gewonnen. Um eine lange Karriere zu haben, musst du ab einem gewissen Alter dein Privatleben sortieren, weil wenn du nur Tennis hast, auf das du zurückfällst, dann wird's schwierig.
Ja, und da muss ich eine Sache sagen. Jannik Sinner und sein Team, er ist jetzt nicht verheiratet und hat 3 Kinder, aber sein Team, du hast sie auch schon beobachtet, was haben die für eine unglaubliche Verbindung miteinander, für eine positive Energie. Ich war wirklich geschockt. Du hattest mir das schon in Turin erzählt, hast immer gesagt, ja, ich bewundere das Umfeld von Jannik Sinner und ich habe sie jetzt bei den Australian Open näher beobachtet. Die sind immer gut gelaunt, die heben einander auf, weißt du, und die machen Witze übereinander. Und das ist für mich immer so ein Indikator, da ist alles, ne, ohne Hierarchie. Wenn Jannik kommt, ist nicht so, dass alle dann verstummen und so, oh Gott, der Jannik kommt, jetzt müssen wir alle auf seine Launen Acht geben, sondern da wird über ihn genauso gewitzelt wie über Darren Cahill. Die sind eine richtige Einheit und dann merkt dann auch, als Jannik das Match gegen Zverev gewonnen hat, das Erste, was er gelobt hat, war sein Team und wie die zusammenarbeiten. Er bringt immer wieder, auch wenn ich mit Darren spreche, er sagt nie, ja, ich habe das so toll gemacht mit Jannik. Er sagt immer, ja, Simone Vagnozzi war der Erste, der Jannik in die Spur gekriegt hat, der ihm das Selbstbewusstsein gegeben hat. Wir ergänzen uns. Ohne Simone könnte ich das alles nie ausrichten. Das ist so eine Einheit, dass ich echt von außen, man hat gemerkt, es war wie so eine Faust, gegen die nichts kommt. Ne? Da kannst du 7 Häuser und Autos draufwerfen, aber diese Faust ist so eine Einheit, die bricht nicht. Und das war mega, richtig bewundernswürdig, fand ich.
Na, ich glaube, das ist die Grundlage auch für den Erfolg von Jannik Sinner. Auch die Rollenverteilung im Team. Ich glaube, Simone Vagnozzi ist der Tennistrainer und Darren Cahill hat so eine Vaterrolle, ohne jetzt dem Vater von Jannik zu nahe zu treten. Er ist hervorragend. Aber ich glaube, auf den Reisen, weil er doch auch jetzt in die Jahre gekommen ist, hat selbst Kinder in dem Alter, er weiß, wie es einem jungen Menschen geht, wie emotional sensibel man mit 23, 24 ist. Und ich glaube, Jannik kann mit allen Themen zu Darren kommen und ihn fragen, wie denn seine Einschätzung, seine Meinung ist. Und das gibt dir eine gewisse Sicherheit, das gibt dir Selbstvertrauen, dass du eine Gruppe hast von Menschen, wo du dich fallen lassen kannst, die dich auffangen. Vagnozzi auf dem Tennisplatz und ich glaube Darren Cahill auf dem Nebenplatz. Und deswegen mal schauen, wohin die Reise dann von Jannik Sinner geht, wenn Darren Cahill nicht mehr an seiner Seite ist. Also er hat ja noch um seine Dienste gebuhlt bei seiner Siegerrede von wegen, ich versuche dich nochmal zu überreden, ob du weitermachst, weil Jannik besser wie jeder andere weiß, spielentscheidend für die Folge von Jannik Sinner ist eben auch Darren Cahill. Auch die anderen 2 im Team, der Physio, die haben eine positive Energie, die lachen viel, die verbringen wahrscheinlich auch viel Zeit neben dem Platz oder zwischen den Tagen. So ein Grand Slam ist nicht 2 Wochen, ist 3 Wochen. Da bist du emotional mal im Keller. Da hast du mal keine Lust, da hast du mal Husten, da hast du mal Heimweh. Da brauchst du ein Team, das dir alle Fragen beantworten kann und genau das hat Jannik Sinner.
Ja, und das hat er. Und um jetzt nochmal den Bogen zu den Frauen zu bekommen, Madison Keys hat wirklich, du hast es gesagt, die schwerste Auslosung in der letzten 10 Jahre gehabt. Du hast es gesagt, Rybakina, aber sie hat in der 3. Runde schon gegen Danielle Collins gespielt, die hier mal im Finale war, die in Australien mal im Finale war. Dann gegen Rybakina, dann Svitolina gegen eine Spielerin, gegen die sie nicht gerne spielt, hatte eine negative Head-to-Head-Bilanz gegen Svitolina. Und dann natürlich das beste Match der Damen gegen Iga Swiatek. Das war die absurdeste Qualität, die ich jemals gesehen habe. Ich saß courtside und ich konnte gar nichts mehr sagen, weil es war das schnellste Tennis, was ich je gesehen habe und unglaublich. Ein paar Worte noch zu Arina Sabalenka, die im Finale stand. Arina, also ich muss sagen, für mich ist sie total emotional gereift im Laufe nicht nur dieses Turniers, sondern der letzten Monate. Und der Grund, warum ich das sage, sie hat nicht so gut gespielt und nicht so dominant gespielt, wie wir es von ihr gewohnt sind und wie sie es vor allem letztes Jahr in Australien gezeigt hat. Sie hatte unheimliche Schwierigkeiten beim Aufschlag, also nur als eine kleine Zahl. Letztes Jahr, als sie die Australian Open gewonnen hat, wurde sie 6-mal im Verlaufe des Turniers gebreakt. Dieses Jahr vor dem Finale wurde sie schon 17-mal gebreakt. Also es war ein bisschen was Off. Ihrem Ballwurf war 9 inches. Ich glaube, das sind 30 Zentimeter höher, als er letztes Jahr war. Und dadurch kam unheimlich viel Unsicherheit rein. Und sie war einfach, ne, es gibt manchmal so Turniere. Ich weiß es zum Beispiel von Paul Anacon, hat mir das erzählt, von Pete Sampras, der in der ersten Woche keinen Ball reingespielt hat und dann aber trotzdem irgendwie das Turnier gewonnen hat in Wimbledon, weil er dann gut gespielt hat, als es drauf ankam. Und Aryna Sabalenka hat das fast geschafft. Obwohl sie nicht ihr bestes Tennis gespielt hat, obwohl sie kämpfen musste, ist sie trotzdem fast als Australian Open Champion da rausgegangen. Und das rechne ich hier super hoch an, weil wir normalerweise von ihr geredet haben als einer unglaublichen Spielerin, vielleicht der Besten der Welt. Aber emotional schafft sie es halt nicht, mit Druck umzugehen. Und das hat sie jetzt gar nicht mehr. Jetzt war sie spielerisch nicht so gut, aber emotional und mental so tough und resilient, dass sie trotzdem fast das Turnier gewonnen hätte.
Jetzt siehst du mal, wie weit du kommen kannst, wenn die Einstellung stimmt. Mhm. Und dass gute Champions gewinnen dann, wenn sie nicht gut Tennis spielen.
Ja.
Ich bin bei dir. Ich habe Sabalenka schon deutlich besser gesehen. Sie hat sich da über den Kampf im Turnier gehalten, was wichtig ist, weil du kannst nicht immer dein bestes Tennis spielen. Ich glaube, ihr bestes Match war gegen ihre Busenfreundin Paula Badosa.
Ja, hundertprozentig.
Das war für sie so der Höhepunkt, das Finale. Ich glaube fast, dass sie Madison Keys unterschätzt hat. Ich glaube, dass sie davon ausgegangen ist, dass sie dieses Finale gewinnt, hat zweimal gewonnen, wollte die erste Spielerin sein, seit Martina Hingis Melbourne dreimal in Folge gewinnt. Sie ging davon aus, hat aber vergessen, die Geschichte von Madison Keys. Du kannst auch nicht alles im Schirm haben. Du kannst auch als Champion nicht jedes Grand Slam Finale gewinnen. Du verlierst auch mal. Aber entscheidend ist für mich die Einstellung und die war wieder hervorragend bei ihr. Die hat das hervorragend gemacht. Auch Iga Swiatek will ich loben.
Ja.
Vor dem Turnier hatten wir doch einige Sorgen, ja, wie sie mit der Doping-Geschichte zurechtkommen. Ich finde sie mental ein bisschen labiler wie die anderen Spieler. Die hat das hervorragend gemacht. Ihr bestes Melbourne, an das ich mich erinnern kann.
Absolut.
Aber sie kam eben an eine Madison Keys. Ja, das stand dann in den Sternen irgendwo, dass Keys das Turnier gewinnt. Aber Sabalenka war wunderbar. Und so gefällt mir Damentennis. Was ich mag mal Überraschungen. Ich mag diese Comeback-Stories. Ich mag die Kämpfer Natur auf dem Blatt sehen. Und das hat mir das Damentennis wirklich gegeben. Ein Wort zu Coco Gauff. Hintergrund, sie hat im Viertelfinale verloren gegen Badosa und ist ja der Superstar des amerikanischen Sportes fast, war Fahnenträgerin bei Olympia letztes Jahr. Und was steht denn auf der Habenseite? So, da steht ein Grand Slam-Sieg. Es ist schwer genug, eins zu gewinnen, aber ihr Vorbild Serena hat 23 gewonnen. Also ich finde, da mangelt es noch irgendwo auf der Habenseite. Sie hat relativ wenig gewonnen für die Position, die sie im Welttennis hat.
Ja, allerdings muss man auch sagen, sie ist erst 20. Das vergisst man immer, weil sie mit 15 schon auf die Szene geschossen ist. Sie hat mit 15 Venus Williams in Wimbledon als Qualifikantin geschlagen und ist seitdem eigentlich der absolute Superstar. Und deswegen vergessen wir, sie hat trotzdem mit 19 ihr erstes Grand Slam gewonnen. Also sie war noch eine Teenagerin und so wie ihr Körper, wie er aussieht, wie sie ihn trainiert, wie sie auf ihn Acht gibt, hat sie noch gute 15 Jahre in sich und da werden definitiv ein paar Grand Slams abfallen. Ich glaube, sie hat auch ähnlich wie Alexander Zverev, sie wollte aggressiver spielen. Das war ihr großes Ziel für dieses Jahr. Sie wollte nicht mehr diejenige sein, die davon abhängig ist, dass die Gegnerin Fehler macht in entscheidenden Momenten, dass sie das gewinnt, das Match. Und deswegen hat sie gesagt, und das war dann auch wieder so emotional reif, das schockt mich immer, wenn ich das dann höre. Auch der Yannick, ganz ehrlich, der Yannick nervt mich, Yannick Sinner. Der kam zu uns ins wirklich positiv natürlich, der kam zu uns ins Interview, der hat Sachen gesagt, ich dachte so, sag mal, spreche ich hier mit einem 75-Jährigen? Das war so reif, so stoisch fast schon, ne? Und ich würde ihn nie auf dieses Doping-Ding ansprechen, nachdem er einen Grand Slam gerade gewonnen hat, ne? Das ist einfach nicht der Zeitpunkt. Und ich habe ihn gefragt, was hast du über dich gelernt in dem letzten Jahr, als du hier letztes Mal das erste Mal triumphiert hast und jetzt das erste Mal deinen Titel verteidigt hast? Was hast du über dich als Person gelernt? Und er hat es von sich aus angesprochen und das fand ich total krass, dass er hat von sich aus gesagt, es war ein schwieriges Jahr für mich. mich und gleichzeitig das erfolgreichste Jahr für mich. Ich habe gelernt, dass ich mein Privatleben und eigentlich genau, was du gerade gesagt hast, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich habe gelernt, dass ich mein Privatleben und mein Tennisleben auseinanderhalten muss und dass beides in Balance sein muss miteinander, damit mein Tennis funktioniert. Und wenn das eine nicht okay ist.
Darf ich dich bitte unterbrechen?
Ja, gerne.
Sascha Zverev sollte diesen Podcast anhören und was Janik gesehen hat. Die sind ja auch zusammen zurückgeflogen. Ich fand das zu lustig, dass das Sascha ein Foto gemacht hat. Gesagt, wenigstens bin ich jetzt vor ihm.
Ja, das ist super. Das ist sehr gut. Ja, das war... Also wirklich beide, Coco Gauff und Jannik Sinner, haben so eine emotionale Reife und das ist sehr beeindruckend. Und sie hat gesagt, dass sie dieses Jahr als Stepping Stone und vor allem den Beginn des Jahres als Stepping Stone in ihrer Karriere sieht, weil sie sich bemüht, aggressiver zu spielen und sie akzeptieren muss, dass da dann auch noch ein paar zu viele Fehler passieren in diesem Verlauf, damit sie die beste Spielerin wird, die sie sein kann. Und diese Einstellung, die finde ich unheimlich beeindruckend, Boris, weil ganz oft, du weißt, wie es ist, Tennis ist ein komischer Sport, weil unsere Saison so lang ist, 11 Monate lang. Jede Woche gibt es ein Turnier und ganz oft ist man dann wie in so einem Hamsterrad und versucht immer nur das nächste Turnier gut zu spielen. Oh, okay, jetzt habe ich hier verloren, aber dafür kann ich am Montag dann wieder in Dubai spielen oder in Doha spielen. Und genau. Da nicht dieses, und das haben beide, Coco und Jannik, da nicht das Bigger Picture zu verlieren, also das große Bild von dir als Tennisspieler und als Mann in Jannik's Fall oder als Tennisspielerin und als Frau in Cocos Fall, dass man das nicht verliert. Wer möchte ich sein und wer möchte ich auf dem Platz sein und was möchte ich repräsentieren? Das finde ich unheimlich schwierig. Das habe ich nicht geschafft in meiner Karriere, aber es scheint Jannik unheimlich gut hinzubekommen und ich glaube auch Coco wird eine von den Spielerinnen sein, die das unheimlich gut hinbekommen wird.
Nee, weil wir brauchen sie auch in der Tennisszene. Wir brauchen eine erfolgreich spielende Coco Gauff. Ich liebe ihre Persönlichkeit, ihre weißen Aussagen nach den Spielen. Aber als Fan bin ich manchmal gefrustet, dass dann wieder die Vorhand nicht kommt und wieder der Aufschlag. Also sozusagen die alten Schwächen kommen dann wieder vor. Aber da wundere ich ihre Ruhe und ihre Weitsicht, dass sie einfach überzeugt ist, auf dem richtigen Weg zu sein.
Ja, aber das ist schon ein guter Punkt. Sie muss technisch ein paar Anpassungen machen. Ich glaube, wir reden viel über Einstellung etc. etc. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied jetzt zwischen Sascha zum Beispiel, der ja gewisse technische Feinheiten vorgenommen hat und Anpassungen in seinem Spiel und aggressiver spielt und versucht ans Netz zu kommen etc. etc. Wir haben darüber gesprochen, aber wo vielleicht die Einstellung oder beziehungsweise gar nicht die Einstellung, der hat ja eine super Einstellung, sondern der Glaube an sich, wenn der noch dazu kommt, dann wird das wahrscheinlich das Geheimnis für seinen ersten Grand-Slam-Sieg sein. Und bei Coco ist die Einstellung richtig, der Glaube an sich ist da, aber technisch muss sie schon ein bisschen
spielt
noch arbeiten.
Spielt noch nicht gut genug, ja.
Ja, weil das ist ja schon so, weil auch wenn du mal überlegst, als sie die US Open gewonnen hat, Aryna Sabalenka hatte einen Satz und einen Break. Die hat einen Satz und einen Break geführt und dann hat sie ein paar blöde Fehler gemacht und dann war die alte Aryna Sabalenka nämlich da, die dann emotionally self-destructed und sich selbst zerstört, weil sie sich dann drüber aufregt und anfängt sich zu beeilen und nicht auf den richtigen Ball wartet, sondern direkt drauf geht. Und Coco Gauff hat das Match, das hört sich jetzt unfair an, weil sie hat sich das natürlich erarbeitet, sie hat keinen einzigen Fehler. Ich glaube, sie hatte absurd nur 2 unerzwungene Fehler im dritten Satz von diesem US Open Finale. Aber Aryna Sabalenka hat das vergeben in dem Sinne. Sie hat alle Fehler gemacht. Genau. Ja. Sie hat die Fehler gemacht. Und da muss Coco Gauff technisch hinkommen, wenn sie wirklich eine der definierenden Spielerinnen der nächsten Dekade sein will. Sie muss technisch so sauber sein, dass sie nicht darauf angewiesen ist, und das hat sie auch in ihrer Pressekonferenz gesagt, dass Aryna Sabalenka eben einen schlechten Tag erwischt oder Iga Świątek oder eben Paula Badosa. Die hat nämlich ein fantastisches Match gespielt vom ersten bis zum letzten Punkt. Und dann reicht's für Coco Gauff nicht, weil dann kommen die Schwächen raus. Und das wird interessant zu sehen, wie das wird in der Zukunft.
Jetzt warst du natürlich fast einen Monat oder noch länger in Melbourne. Gib mir ein bisschen Gossip. Elena Rybakina hat sich getrennt von ihrem Coach Volkov letztes Jahr. Dann hat sie ihn dieses Jahr wieder zurückgeholt, obwohl ihr Coach Goran Ivanisevic hieß, der jetzt nach dem Turnier aufgehört hat. Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich habe mit Goran gesprochen. Zweimal habe ich ihn gesehen im Gym und habe ihn gefragt. Und ich muss sagen, er hat mir ein paar Sachen gesagt, aber er ist super professionell und das bewundere ich bei ihm total. Der hat so eine, ich meine, du kennst ihn auch, der ist ja ein Rabauke, ja. Der ist ja ein Knallkopf, ja. Ne? Mit dem kann man ja den größten.
Rabauke ist gut. Ja,
weil der ist so, ja. Ne? Der ist seine ja. Persönlichkeit, der will ja, ja Spaß ja. haben, mit dem kannst du ja den größten Quatsch machen auf der Welt. Mhm. Aber wenn es um seine Arbeit geht, ist er ultra professionell. Und er hat zu mir gesagt, wenn Stefano, das ist der Ex-Coach, wenn er sich einmischt ins Tennis, bin ich raus. Das waren die ganz klaren Worte. Und ich glaube, da sage ich, plaudere ich auch nicht aus dem Nähkästchen, okay. wenn ich das weitergebe. Aber das ja. hat er zu mir gesagt. Also was sie privat macht, mit wem sie sich trifft privat, kann ich nicht sagen. Vielleicht möchte ich was sagen, aber ich kann nichts dazu sagen, was sie in ihrem Privatleben macht. Aber meine Aufgabe als Trainer ist es, ihr professionelles Tennisspielerinnenleben zu betreuen und ihr dabei zu helfen, besser zu werden. Und wenn er da irgendwie sich einmischt, dann bin ich raus. Und als ich gesehen habe, dass Goran gesagt hat, sie machen ihre Zusammenarbeit nicht mehr weiter, habe ich in meinem Kopf 1 und 1 zusammengezählt. Klar. Und ich tippe, dass Stefano jetzt wieder im Team Rybakina ist. Die Frage ist nur, wird er eine Akkreditierung bekommen? Weil in Australien hat er keine Akkreditierung bekommen. Und was macht sie dann? Ne? Weil wenn dein ja. Trainer nicht mit dir auf der Anlage oder auf dem Platz sein kann, das wird dann relativ schwierig, jemanden zu trainieren. Das letzte Mal, als ich das gecheckt habe.
Ja, dann hängt der Haussegen schief in der Familie Badosa Tsitsipas. Du weißt, Tennisspieler sind stolz und wir wollen immer besser sein wie die Frau. Und jetzt ist es ganz klar, dass Paolo Badosa deutlich erfolgreicher ist wie Stefano Tsitsipas. Was passiert denn da?
Das ist eine super Frage. Also ich muss sagen, dass bei den beiden ist es eine ganz schöne On-Off-Geschichte. Und der Grund, warum ich das sage, ist, 2 Tage vor den Australian Open ging das Gerücht um, dass die beiden sich getrennt haben. Und man solle, wir sind ja in den Medien, man solle bitte auf gar keinen Fall einen der beiden auf den jeweils anderen ansprechen in Interviews. Weil das ist ja natürlich immer so eine Frage. Und dann hieß es dann überall, okay, wenn du Paula interviewst, frag auf keinen Fall was zu Stefanos und umgekehrt. Und dann 5 Tage später saß er bei ihr in der Box und sie waren wieder glücklich vereint. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, ganz ehrlich, ist es ein bisschen schwierig, da für mich einen Durchblick zu behalten, weil es kann sehr schnell gehen. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass dieser Erfolg von Paula Stefanos ein bisschen Ruck gibt, weil der hat sich echt es sich ein bisschen gemütlich gemacht, muss ich sagen. Ich habe mit vielen gesprochen, die ihn sehr gut kennen. Marc Philippoussis, der ja auch mit ihm im Team war.
Stimmt, ja.
Und er ist so ein bisschen in eine er hat sich so ein bisschen in eine Wohlfühlzone begeben und er glaubt so ein bisschen, dass das Tennis, was er spielt, reicht. Aber das Tennis hat sich unheimlich weiterentwickelt und er ist stagniert und hat sich eben nicht weiterentwickelt, sondern ist mit dem gleichen Tennis, das er für 5 Jahren gespielt hat, das reicht halt jetzt nicht mehr, um Finals bei Roland Garros zu spielen, sondern damit kommst du halt nicht mal mehr über die erste Runde hinaus, weil er hat gegen Alex Mickelson verloren in der ersten Runde. Was ich raushöre, ist, dass er sich so ein bisschen in dieser Wohlfühlszone eingerichtet hat und vielleicht gibt ihm ja das den Ruck, dass er eben immer noch der Mann im Hause sein will und sich dann vielleicht jetzt ein bisschen zusammenreißt und jemanden sich an die Seite holt. Wobei meine Prophezeiung, da bin ich mal gespannt, was du sagst, meine Prophezeiung ist, dass in einem Monat Apostolos wieder da ist, der Vater, oder? Glaubst du nicht?
Also Stefanos muss dringend was machen. Der spielt nicht nur aktuell nicht gut, sondern ja, gefühlt seit einem halben Jahr. Mhm. Er hat sich ja nun sehr laut von seinem Vater Apostolos getrennt. Dann hat er einen Davis Cup Trainer genommen an seiner Seite. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Ja, aber ich muss ein paar Namen nennen jetzt hier, weil was ist denn nicht nur mit Tsitsipas, was ist denn mit Medvedev, mit Rublev, mit Ruud? Das sind alles Top-10-Spieler, die waren zu Hause nach der ersten, zweiten Runde. Wir sprachen immer von Generationswechsel. Es gibt so einen, der wird noch in 10 Jahren spielen, der heißt Novak Djokovic. Dann hatte man so die Nachfolger gesehen. Da gehörte Zverev, Nummer 2 der Welt, Medvedev war schon mal da, Tsitsipas, die sind jetzt irgendwie weg. Mhm. Und die Newcomer heißen plötzlich Fonseca, Mandzsik, Mickelson, Shelton, nehme ich das so. Die haben gefühlt jetzt die Arrivierten überholt und die sind jetzt im Halbfinale und die Top Ten, die nicht mehr. Was ist denn da passiert?
Ja, das ist eine super Frage. Also ich muss sagen, dass ich habe das Medvedev-Match, das Rublev-Match und das, also Daniil Medvedev hat in der zweiten Runde gegen Lerner Tien verloren, auch ein Teenager. Genau. Ich habe das Kaspar-Ruud-Match gemacht gegen Jakub Menzig und ich habe das Fonseca-Match gegen Rublev gemacht. Alle drei Courtside. Und außer dem Medvedev-Match, das war absurd, weil die beiden spielen, also Medvedev und Tien spielen genau gleich, nur dass der Tien Linkshänder ist und halt 10 Jahre jünger. Und deswegen hat Medvedev dieses Match verloren am Ende. Aber Kaspar Ruud und Andrei Rublev wurden ausgespielt. Da waren die anderen einfach besser. Die haben schneller gespielt, beide Menzig und Fonseca haben schneller gespielt, hatten mehr Punch in den wichtigen Momenten. Es kam ein paar Mal zum Tiebreak, da haben die einfach mutiger gespielt und angstbefreiter gespielt. Und die hatten diesen Hunger. Und das war, allerdings muss ich zu Andrei Rublevs Verteidigung sagen, ich habe gehört von vielen, das durfte ich vor dem Turnier, durften mir das alle nicht sagen, aber wir wussten es, der war richtig krank, der hat Antibiotika genommen. Deswegen nehme ich ihn da mal ein bisschen raus, weil ich weiß nicht, wie viel er trainieren konnte. Und Medvedev hat ja das Baby bekommen. Ne, vielleicht ist er gerade in der Boris Becker-Phase also von den zwei, drei, seine Frau. Aber vielleicht ist Medvedev in dieser Boris Becker-Phase, Boris, von der du gerade erzählt hast, wo er zwei, drei Jahre ein bisschen ermattet ist von diesem Grind auf dem Tennisplatz und jetzt mal kurz sich auf die Familie konzentriert. Er spielt trotzdem weiter, aber vielleicht nicht mit dieser Leidenschaft, die er am Anfangs hatte. Und vielleicht kann er das nochmal drehen für sich, weil ich finde auch, dass er dieses, weißt du, diesen letzten, wenn du dich erinnerst an das Halbfinale gegen Zverev letztes Jahr, da hatte ich das Gefühl, der Medvedev würde sich lieber den linken Arm abhacken, als auch nur einen einzigen Ball verloren zu geben gegen Zverev. Ja. Ne? So kam mir das vor. Und das geht ihm manchmal ab. Und vielleicht ist er in dieser Boris Becker-Phase, wo er gerade sich auf die Familie konzentriert und dann in einem Jahr nochmal stärker zurückschlägt. Aber Kaspar Ruud und Andrei Rublev haben gegen zwei bessere Spieler verloren, muss man einfach sagen.
Also gibt es da wirklich eine Veränderung in den Top Ten, was mich also grundsätzlich freut, weil Veränderungen sind wichtig im Leben. Ein Wort zu Holger Rune. Wenn man jetzt mal alle Matches von Jannik Sinner sieht, war das Match gegen Rune wirklich auf der Kippe da, der dritte Satz. Diese Breakbälle, die der Däne hatte. Hätte er die gemacht, wäre es wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Aber wie gesagt, danach ist man immer schlauer. Ein Wort zu Rune. Ist er wieder, sag mal, am Klopfen? Weil also bei ihm stimmt die Motivation manchmal fast zu viel. Er ist engagiert, er ist fit, er macht eigentlich alles dafür. Können wir dieses Jahr einen besseren Rune sehen wie letztes Jahr?
Ich hoffe, er braucht einen Boris Becker an seiner Seite, weil, wobei er sieht ein bisschen, er hat sich ein bisschen stabilisiert. Aber Holger Rune verliert, was du immer sagst, Boris. Du kannst keine Grand Slams in der ersten Woche gewinnen, aber du kannst sie in der ersten Woche verlieren. Und er verliert Grand Slams in der ersten Woche. Der spielt 10 mal 5 Sätze völlig einfach nur total sinnlos, weil er sich danach kurz nicht konzentriert, weil er sich dann mit der Mutter anlegt, weil irgendwas schief läuft und dann verliert er 1-2 Sätze. Er reißt sich ja dann nochmal zusammen. Aber ich muss sagen, wenn er das nicht rumdreht, die Saison, dieses Jahr, dann wird dieses Match gegen Jannik Sinner noch sehr, sehr, sehr lange wehtun, weil er war in dem Moment, Jannik Sinner war angeschlagen, der hat gezittert, der war richtig krank, der konnte nicht mehr, er war von der Hitze überwältigt, so viele Sachen. Und wenn du dann nicht zupackst als Holger Rune, und wir erinnern uns, letztes Jahr bei den French Open war eine ähnliche Situation gegen Alexander Zverev, wo Sascha nicht so gut gespielt hat in dem Match und Holger Rune das eigentlich gewinnen muss mit 2-1-Sätze und 5-4 und 0-30 und weiß der Geier, was er alles hatte. Und so Sachen, die können Narbengewebe hinterlassen. Und ich glaube, wenn er das nicht schnell rumdreht, dann könnte er immer wieder in seinem Kopf auf diese Matches zurückkommen, wo er es nicht ganz geschafft hat, gegen die Besten der Welt den Dreh zu schaffen. Und das ist ja absurd, da würde ich gerne wissen von dir, weil er kam ja auf die Szene als Giant Killer, ne? Der war ja so als Riesenmörder. War ja sein Ruf, weil keiner wollte von den Top 10 gegen Holger Rune spielen, weil der da am besten gespielt hat. Was ist jetzt passiert mit ihm?
Die Top Ten haben sich auf Holger Rune eingestellt.
Ah,
sie haben
wirklich?
Seine Schwächen erkannt und Rune hat sich nicht weiterentwickelt. Er geht nur über die Emotion und das langt dann nicht. Wenn du jetzt mal erste 5 kommen willst, war schon mal die Nummer 4. Du musst dich sportlich weiterbinden, du musst vielleicht auch dein Umfeld verändern, anpassen. Man hat den Eindruck, ja, es ist ein Jugendtrainer, der momentan auf seiner Seite sitzt und seine Mutter ist ihm sehr involviert und seine Schwester, das ist ja alles schön und gut, aber hilft das ihm sportlich weiter? Und da muss man ganz klar sagen, momentan nicht. Ich mag den Holger, ist ein feiner Kerl, aber so das Turnier muss enttäuschend gewesen sein, hat wirklich an die Tür geklopft gegen Jannik Sinner und war da nicht cool genug. Und du hast vollkommen recht, man kann in der ersten Woche kein Grand Slam gewinnen, man kann es verlieren. Und das ist bei ihm zum wiederholten Male der Fall. Aber was mir noch auffällt, so, also deine On-Court-Interviews gerade mit Sascha habe ich wirklich geliebt. Ihr habt den gleichen Humor. Wir haben alle laut gelacht im Studio. Bei den meisten anderen fand ich das nicht. Da waren mir zu viele private Fragen, die waren zu lang. Einmal musste Sabalenka tanzen in der ersten Woche, weil die On-Court-Frau sie. Also ich fand, das geht zu weit. Wie ist denn da deine Einschätzung?
Ja, das ist eine gute Frage. Es war auch, also erstmal muss ich sagen, wenn ich nie wieder ein On-Court-Interview machen müsste in meinem Leben, wäre ich sehr, sehr glücklich. Es ist komplett nervenaufreibend. Und es hat wenig mit dem Spieler zu tun, sondern dass du drei verschiedene Parteien befriedigen musst. Du gehst raus, du hast einen Produzenten in deinem Ohr, der möchte wissen, zum Beispiel, als ich Novak interviewt habe, warum ist er rausgegangen? Warum hat er eine Verletzungspause genommen? Ne? Ich weiß, das ist das Letzte, was Novak darüber sprechen möchte. Das heißt, ich stehe da, mein Produzent will wissen auf meinem Ohr, warum hat er eine Medical Timeout? Ich kenne Novak, ich möchte ihn eigentlich das nicht fragen, weil ich weiß, der wird dann pissig sein. Plus das Publikum möchte entertained werden. Die möchten lustige Fragen, ne, haben und so weiter und so fort. Deswegen ist es für mich einfach mit jemandem wie Sascha, wenn wir uns lange kennen und ich kenne seinen Humor und ich weiß, er hat lieber ein lockereres Interview, er möchte eigentlich ungern so ernst sein. Das ist für mich einfach, ich kenne ihn als Spieler. Ich glaube, wo es Probleme gibt, ist, wenn du den Spieler nicht kennst und wenn du nicht weißt, möchte er lieber einfach nur seine Dinger abhaken. Zum Beispiel bei dem Novak-Interview als Beispiel. Ich kam raus und Novak war stinksauer. Ich kenne ihn so lange, ich habe es ihm im Gesicht gesehen. Ja. Der hat die Reißverschlüsse seiner Tasche. Ich meine, du kennst es besser als ihr. Weißt du, wenn er die so aggressiv aufreißt und so. Und ich stand da und mir ist wirklich, es war volle Rod Laver Arena. 10.000 Leute, mein Produzent schreit mir aufs Ohr. Und ich sehe, dass Novak einfach keinen Bock hat, ne? Und dann hilft halt jemand, der ihn kennt, weil ich habe dann in dem Moment, okay, worüber spricht er gerne, was mag er? Ja. Und deswegen habe ich nach den Olympischen Spielen gefragt, weil ich weiß, dass es für ihn einer der wichtigsten Momente seines Lebens war. Und das hat er dann auch echt schön beantwortet. Aber das meine ich damit, es ist unheimlich schwierig, diese On-Court-Interviews zu machen. Weil
aber
du ganz
Andrea, du kennst dich aus. Ja. Du kennst dich aus. Du hast gespielt. Du weißt, wie man anfühlt. Ich habe den Eindruck, dass sich da keiner mehr auskennt. Die kommen auch die Grenzen, was sie die Spieler fragen auf der Pressekonferenz. Sage ich, also ich als Spieler wäre da vom Platz gegangen, hätte gesagt, kein Kommentar. Ich finde die Spieler immer noch fast zu freundlich gegenüber den vielen Journalisten. Yeah. Was dieser Channel 9 Journalist sich erlaubt hat, da Serbien zu beleidigen, die
das
serbischen Fans.
Aber
dass der den Job weitermachen durfte. Ich verstehe da die Fernsehsender nicht. Man braucht doch ein bisschen Sensibilität. Du willst ja den Spieler haben, der sich dann öffnet und der dann gerne dich mit mir unterhält. Und das war in deinem Fall der Ball. Und ich will auch Jim Curry herloben.
Yeah.
Auch ein Spieler, der genau weiß, was er fragen muss, wie er es fragen muss. Dann, das macht der Spieler auch, aber bei vielen anderen hatte ich diesen Eindruck nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall, es ist eine Kunst, es ist sau schwierig. Ich wäre sehr froh, es nie wieder machen zu müssen, ganz ehrlich, weil es einfach so nervenaufreibend ist. Und es hilft, wenn man den Spieler kennt. Und unser Produzent zum Beispiel von, wir sind ja Worldfield, wir kommen eigentlich nur rein, wenn Channel 9 es nicht machen kann. Also man sieht dann mich kommen, wenn jetzt die Channel 9, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer alles da ist, Jelena Dokic, noch ein paar andere. Wenn jetzt zum Beispiel Sascha Zverev gleichzeitig mit Alex Deminor spielt, dann wird man mich sehen, die rausläuft, weil die Haupt-Channel 9 Leute sind bei Alex Deminor, ne? Oder bei Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner, je nachdem. Und dann kommen wir als Worldfeed rein und er versucht immer jemanden zu haben, der den Spieler kennt, wo er weiß, da gibt es einen Rapport, weil dann weiß einerseits der Fragende, aber auch der Gefragte, dass dass man es für beide Parteien versucht, so gut wie möglich hinzubekommen. Aber manchmal funktioniert es nicht. Ich habe auch schon richtig dumme Fragen gestellt, weil ich, keine Ahnung, weil mir, nicht mal, weil ich die falsch vorbereitet, ich habe meine super vorbereiteten Fragen und dann fragst du was und dann schreit dir dein Produzent was ins Ohr und du kannst nicht zuhören, was der Spieler richtig sagt. Also es ist nervenaufreibend, deswegen ich fühle mich ein bisschen schlecht auch für die, die auf den Platz gehen, weil ich weiß, wie anstrengend das ist, aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt, meine Meinung dazu ist, was Australien schon immer versucht zu machen ist, die versuchen, und du weißt es besser als alle anderen, Boris, die versuchen, ein Spektakel zu machen. Tennis ist kein Sport, der in Australien zählt, bis auf diesen einen einzigen Monat im Sommer, wenn auf einmal ganz Australien nur noch Tennis guckt. Es ist nämlich so, dass in der Zeit, es gibt nur 3 Cricket-Spiele, Aussie Rules Football ist gerade in der Pause, in der Saisonpause, Fußball ist in der Saisonpause. Das heißt, es ist der einzige Sport, und du weißt, wie sehr die Australier und Australierinnen Sport lieben. Es ist der einzige Sport, der gerade passiert. Und was Craig Tiley versucht ist, daraus ein absolutes Spektakel zu machen. Und das hat man auch in den Fans gesehen, weil es waren ganz viele Fans da, die noch nie beim Tennis waren, aber die einfach zu einem Event gehen wollen. Und deswegen kommt dann diese Rowdiness raus und deswegen will auf einmal das Stadion unterhalten werden mit irgendwelchen Tänzen von Sabalenka und es geht dann weg vom Sport. Und da die Balance zu behalten, ist unheimlich schwierig, weil man muss sagen, einerseits hat Craig Tiley es geschafft, dass die Australian Open auf der südlichen Hälfte und in Asia Pacific das absolut größte Sportevent sind von allen. Auf der anderen Seite hat man dann eben diese Momente, wo es fragwürdig ist, ob man den Spieler da weiter fragen sollte. Ich glaube, das ist so, wie ich es beobachtet habe.
Ich meine, es ehrt dich, dass du deine Kollegen schützt, aber wir wollten ja Tacheles reden und ich bin ja auch Tennisjournalist und versuche auch mein Bestes zu geben, habe auch nicht meinen besten Tag, das ist normal, aber ich finde, das geht jetzt ein bisschen zu weit, was die Show angeht und so die Nebenkriegsschauplätze, wo es eigentlich gar nicht mehr umgeht, und man muss auch so ein bisschen an den Spielern denken, die haben ja gerade 3-4 Stunden gespielt, sind erledigt, sind außer Puste und wollen unter die Dusche und wollen sich erholen, und dann müssen sie teilweise 10-15 Minuten auf dem Platz stehen und irgendwelche komischen Fragen beantworten, aber Craig Tiley hat es wieder geschafft. Es gibt einen neuen Zuschauerrekord in Melbourne. Knapp 1,2 Millionen Menschen sind in diesen 3 Wochen auf die Anlage gekommen. Ich meine, da macht er vieles richtig. Aber wenn wir schon mal bei Australien sind, ich habe von dem Nick Kyrgios gar nichts mehr gesehen und gelesen. Was ist denn da passiert?
Der ist einfach verschwunden, Boris. Ganz ehrlich, der ist wirklich verschwunden.
Der hat ja, was der alles vor dem Turnier gesagt hat, die Tenniswelt hat ihn gebraucht und er hat mindestens so viel Talent wie Kyrgios, wie Djokovic, und er ist eigentlich ein Top-10-Spieler. Dann hat er ein Match gespielt, im Einzel, eins im Doppel, hat sich ein bisschen verletzt und hat man gar nichts mehr gesehen von ihm.
Gar nichts mehr. Eine Sache sage ich dir, die ich gehört habe von jemandem, der ihm nahesteht, im Sinne von einem aus seinem Team. Er hat zu mir gesagt, dass Nick geschockt war, dass er dieses Match verloren hat, dass er dachte, dass er so wie halt die letzten 10 Jahre nicht viel machen muss und trotzdem immer noch die meisten Spieler schlägt, und dass er geschockt war davon, dass es nicht gereicht hat gegen Jacob Fernley, und er ein riesen Ego-Ding abbekommen hat danach. Das habe ich gehört.
Weil ich habe ihn, man kann kritisch ihm gegenüberstehen oder nicht, aber er ist ein verdammt guter Tennisspieler, wenn er Lust drauf hat. Ja. Deswegen, ich würde mich über einen
Boris,
gut spielenden...
Aber Boris, ja. Er trainiert nicht. Er trainiert nicht richtig. Ja. Und es ist kein Zufall, dass er sich immer verletzt. Man sieht es ihm an, er trainiert nicht richtig. Er war in Sydney, ich war in Sydney beim United Cup, er hat in Sydney trainiert. Ich habe gefragt, wie viel hat er trainiert? 1 Stunde, 1,5 Stunden am Tag. Das reicht nicht, wenn du Best of 5 spielen musst. Nee. Da kannst du nicht mit 90 Minuten ein bisschen Bälle schlagen, und du weißt, wie er trainiert. Wenn Novak 90 Minuten trainiert, dann ist das eine Intensität von 180%, dann würde das vielleicht sogar noch reichen. Aber Nick Kyrgios macht von den 90 Minuten 3 durch die Beine, 5 hinterm Rücken, 7 nochmal Unterarmsurf. Das reicht nicht, 90 Minuten am Tag auf dem Platz zu stehen, wenn du eine Woche später oder 2 Wochen später Best of 5 spielen musst. Dann muss ich sagen, da tut's mir auch nicht mehr leid. Wenn du die Arbeit nicht reinsteckst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du mit Talent alleine weiterkommst.
Nee, das ist richtig. Er ist jetzt, glaube ich, im Davis Cup Team nominiert worden von Leighton Hewitt für das Doppel. Und es ist natürlich auch nicht gut für sein Geschäftsmodell, erste, zweite Runde gegen Unbekannte zu verlieren. Also das hilft der Marke Nick Kyrgios auch nicht weiter. Also er ist jetzt auch, was ist er, 29, auch er muss sich die Frage stellen, um Erfolg zu haben, muss ich mehr Tennis spielen, muss ich mehr trainieren, muss ich natürlich auch einen Turnierplan haben, der konstant ist, jeden Monat ein, zwei Turniere, weil sein großes Ziel ist Wimbledon. Auf Rasen ist meines Erachtens immer noch Weltklasse, aber er kann natürlich keine Pause machen von Februar bis Juni, das geht nicht. Ich bin gespannt, wohin die Reise von Nick Kyrgios weitergeht.
Und Boris, nochmal zum Abschluss, Quo Vadis Alexander Zverev, was glaubst du, wie hat ihn jetzt diese Finalniederlage, wie hat sie ihn mitgenommen, wie kann er das für sich rumdrehen und wirklich, ich glaube, dass viele von uns glauben, dass er bei den French Open wahrscheinlich die größte Chance hat, seinen ersten Grand Slam einzufangen, einfach weil er da so fantastisch spielt. Was glaubst du, wie er sich davon erholt? Wird es Spuren hinterlassen? Weil er sah so geknickt aus danach. Es hat mir echt leid getan. Was glaubst du, wie das wird für ihn?
Ja, er hat auch dann an der Siegerehrung angefangen zu weinen und wurde von Jannik Sinner getröstet. Das waren für mich so die emotionalste Szene. Aber ich sag dir was, ich werde dich jetzt mal überraschen. Er ist in einer guten Gruppe von Spielern, die ersten drei Grand Slam Finals verloren haben.
Ja, in einer sehr guten Gruppe.
Der eine heißt Andrew Agassi.
Ja.
Der hat dann 8 Grand Slams dann gewonnen. Und der andere heißt Andy Murray.
Ja.
Insofern, also wenn er die Karriere von diesen beiden Spielern dann in 10 Jahren eingeschlagen hat, ist ja alles gut gegangen. Also, ich glaube an Sascha. Ich glaube, dass er das schaffen wird. Ich glaube, dass er ja in Paris wieder einer der Top-Favoriten ist. Aber er sollte Gespräche außerhalb des Tennisplatzes suchen. Und zwar, wie es um den Menschen Sascha Zverev geht, weil der Tennisspieler, der ist hervorragend.
Ja, und ich bin gespannt. Sascha ist mit Jannik zurückgeflogen. Ich bin mit Saschas Papa zurückgeflogen, beziehungsweise wir waren am Flughafen. Ich bin dann über Singapur, er ist über Doha geflogen und ich habe ihn gefragt, was sie als nächstes machen. Jetzt ist 2 Wochen erstmal ein bisschen ruhiger und dann wird Sascha nach Südamerika gehen und dort auf Sand den Golden Swing spielen, glaube ich, so nennt man das, in Rio.
Rio, glaube ich.
Ja, in Rio.
Buenos Aires.
Ja, Buenos Aires. Ich glaube, er wird 2 Turniere dort spielen. Und vielleicht ist das ja schon so eine kleine Zukunftsweiser, dass er sich jetzt auf die Sandplätze konzentrieren möchte und dass er vielleicht dieses Jahr alles auf diesen Belag legt, der ihm so liegt und wo er sich so wohl fühlt und wo er, wie eigentlich auf allen Belegen, einer der besten Spieler der Welt ist.
Ja, wir werden es bald erfahren. Es ist ja auch ein unglaublicher Stress für die Spieler. Also wenn wir da mal, also jetzt jede Sportart hat eine Offseason, ne? Jede Sportart hat eine echte Pause. Tennisspieler müssen sich die eigenen Pausen finden, wenn es Turniere sind, die dann einem nicht so wichtig sind. Da muss man wieder natürlich anfangen zu trainieren. Ein Belagwechsel heißt andere Schlagtechnik. Der Ball auf Sand springt höher. Man muss rutschen. All das ist dann neu. Ich habe auch gehört, dass er jetzt in Monte Carlo ist und da erstmal auch seine Wunden leckt und dann hoffentlich bald wieder anfängt zu trainieren, weil ja, wir brauchen Sascha Zverev.
Ja, der Arme, der hat immer Schulterschmerzen, weil er die deutsche Flagge alleine hochhält. Ich hoffe, dass er sich keine Muskelverletzung holt vom deutsche Fahne oben halten die ganze Zeit.
Genau.
Boris, es war mir wie immer ein Fest. Wir sehen uns nach Indian Wells Miami wieder, vielleicht früher, ja, wenn etwas passieren sollte, was von Interesse ist. Ich freue mich sehr, weiterhin Tennis zu beobachten, was so spannend ist für mich. Ich gucke jetzt Tennis immer auch durch deine Augen und ich denke ganz oft, was würde Boris jetzt sagen? Was würde Boris jetzt sagen? Es macht Spaß, ich sehe Tennis durch einen anderen Blick und wir sehen uns hoffentlich ganz bald.
Ganz meinerseits, im März finden Turniere in den Wells und Miami statt und ich glaube, da werden wir wieder unseren Senf dazugeben.
Absolut, das braucht die Welt, unseren Senf. Becker Petkovic.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.